Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Online-Gottesdienst am 24. Januar 2021. Der Wochenspruch für heute kommt aus Lukas, Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Über diesen Wochenspruch habe ich eine Weile nachgedacht und er ist ziemlich schwierig, weil zusammenkommen ist ja nun genau das, was wir nicht können. Aber vielleicht sollte man auch nicht unbedingt darüber nachdenken, was man nicht kann, sondern einfach das, was man kann. Wir haben die Möglichkeit, diese wunderbaren Online-Gottesdienste zu machen. Wir haben die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Und wir wissen, dass wir aneinander denken, miteinander reden können und dass vor allen Dingen auch Gott immer bei uns ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich etwas vorlesen, was Papst Johannes der 13. Mal verfasst hat und was ich sehr mutmachend finde. Betitelt ist es mit heute. Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Nur für heute werde ich die größte Sorge für mein Auftreten pflegen. Ich werde niemanden kritisieren, ja, ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern, nur mich selbst. Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin, nicht für die anderen, sondern auch für diese Welt. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass sich die Umstände an mich anpassen und an meine Wünsche. Nur für heute werde ich 10 Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, so ist die Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen. Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe, es zu tun. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. Nur für heute will ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht dran, aber ich werde es aufsetzen. Ich werde mich vor 2 Übeln hüten, vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Nur für heute werde ich fest glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollen, dass die gütige Vorsehung des Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und an das Gute zu glauben. Amen.
Kommen von dir, rede du, mein Vater, heute zu. und ich öffne mein Herz nun für dein Wort. Stille vor dir, ich höre, rühre mich an.
Heute geht es in der Predigt um Frauen. Es gibt so viele Männergeschichten in der Bibel. Heute geht es um Frauen und die Männer haben mal eine Nebenrolle. Es geht um drei Frauen, die eng miteinander verbunden sind. Sie gehören zu einer Familie. Sie gehen sehr herzlich miteinander um, sehr vertraut. Aber sie haben auch ein schweres Schicksal, das sie verbindet. Alle drei Frauen sind Witwen. Es ist eine Familiengeschichte, um die es heute geht, aber eine, die Gott besonders im Blick hat, mit der Gott etwas ganz Großes vorhat. Zuerst kommt Naomi in den Blickpunkt. Sie kommt aus Bethlehem, aus der Stadt, in der später der König David, der große König Israels, geboren werden wird, und aus der Stadt, in der auch einmal Jesus geboren werden wird. Naomi ist Jüdin. Die beiden anderen Frauen sind Moabiterinnen. Sie kommen also aus dem östlichen Nachbarland von Juda. Sie sind Araber, Vorfahren der Araber, keine Juden. Und sie sind die Schwiegertöchter von Naomi. Wie kommt das? Wie kann das passieren? Wie ist das so gekommen, dass diese drei sich so gut verstehen, so eng verbunden sind, zu einer Familie gehören, eine Jüdin und zwei Moabiterinnen? Und warum ist Gott das so wichtig? Naomi ist als junge Frau mit ihrem Mann Elimelech und ihren beiden Söhnen Machlon und Kilion nach Moab geflohen. In Juda, in Israel, gab es Hungersnot. Ausgerechnet in dem Land, wo Milch und Honig fließen sollte, wurde gehungert. Und sie kamen noch ausgerechnet aus Bethlehem, das heißt Haus des Brotes, also aus der Kornkammer Judäas, könnte man sagen. Die Sonne hat die Ernte verbrannt. Es gibt Hunger, kein Brot in Bethlehem. Die Familie flieht nach Moab. Nicht gerade eine gute Adresse. Die Moabiter waren von alters her Verwandte. Sie waren die Nachkommen von Lots, aber an Verwandtschaft, an die Stelle der Verwandtschaft ist lange Feindschaft getreten. Es war die Zeit der sogenannten Richter, als die Richter in Israel regierten, also im 12. Jahrhundert vor Christus. Nach Moab von Bethlehem, das sind nur 100 Kilometer, kein weiter Weg. Und obwohl es viele Ressentiments und Vorurteile und üble Geschichten übereinander gab, haben die Moabiter die Flüchtlingsfamilie gut aufgenommen und gut integriert. Sie haben gesehen, dass diese Menschen in Not ist. Und da, wo sie hinkommen, finden sie neue Heimat. Die beiden Söhne, Machlon und Kilion, sie lernen wieder fröhlich spielen, mit einem satten Bauch. Sie wachsen heran mit moabitischen Freunden. Sie lernen ihre Sprache. Als die Zeit reif ist, gibt es auch keine Bedenken, weder auf Seiten der jüdischen Familie noch auf Seiten der Moabiter, dass sie zwei moabitische Frauen heiraten, Ruth und Orpa. Das sind die beiden anderen Frauen in diesem Dreiergespann, Naomi, Ruth und Orpa. Dann kommt schweres Leid in diese Familie. Elimelech, das heißt, Gott ist König übersetzt, der Vater der Familie stirbt. Nicht lange darauf sterben beide Söhne nacheinander. Machlon, das heißt der Schwächliche, der Schwache übersetzt, und auch Kilion, das heißt der Zerbrechende oder der Zerbrechliche. Alle drei sterben, die drei Frauen sind Witwen, die beiden Ehen der Söhne und der Schwiegertöchter sind kinderlos geblieben. Für Frauen damals war das das schlimmste Schicksal, so alleine zu bleiben. Nicht nur wegen der Trauer, sondern weil es für sie den finanziellen Ruin bedeutete. Frauen waren nicht geschäftsfähig, sie konnten überhaupt keine Verträge schließen. Frauen gehörten als Eigentum ihren Männern, aber ihnen gehörte nichts. Frauen konnten weder Häuser besitzen noch Grundstücke besitzen. Es gab keine bezahlte Arbeit für Frauen. Frauen konnten auch nichts erben, dass da irgendjemand war und hat ihnen irgendetwas vererbt, was dann ihnen gehörte. Naomi, Ruth und Orpa, sie konnten betteln oder sie konnten doch mal heiraten. Als Frau alleine konnte man nicht bestehen damals. Naomi, auch dieser Name hat eine Bedeutung, die angenehme oder die liebliche, die zugewandte. Naomi ist jetzt bitter und verzweifelt und sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern: Ich will nicht mehr Naomi heißen, nennt mich Mara, die Bittere. Ich bin bitter geworden über mein Leben, nennt mich Mara und nicht mehr Naomi. Naomi oder Mara ist ausgebrannt. Sie ist am Ende und ohne Perspektive. Sie wird einsam alt werden und sie wird arm alt werden. Aber Naomi trifft eine Entscheidung. Sie will noch einmal aufbrechen. Sie will zurück in die Heimat, nach Bethlehem. Da hat sie Verwandte, die werden sich kümmern. Und da kann sie sich als Witwe an die Synagoge wenden und wird unterstützt. Die Hungersnot in Bethlehem, in Israel, ist lange vorbei. Die Schwiegertöchter begleiten Naomi zunächst einmal heraus aus der Stadt. Und schon da, an der Grenze der Stadt, da hält sie ihre Schwiegertöchter an und sagt: Geht zurück, geht zu euren Familien. Seht, ich bin alt, ihr seid jung. Ihr findet noch einmal Männer, eure Hoffnung ist hier, bleibt hier. Ihr habt das Leben noch vor euch. Die drei weinen aus Trauer, auch weil sie eine so schwere Entscheidung treffen müssen und weil keine weiß, wie es in ihrem Leben weitergeht. Ruth und Orpa gehen weiter mit. Sie drehen nicht um und gehen zu ihrer Familie. An der Grenze zu Juda noch einmal die gleiche Szene. Sie haben einen weiten Weg schon hinter sich, den sie zusammengegangen sind. Und wieder redet Naomi auf ihre Schwiegertöchter ein. Was wollt ihr hier? Ich war eine Fremde bei euch, jetzt wäret ihr fremd. Mein Mann war Gastarbeiter. Ihr habt keinen Mann, ihr habt niemanden, der euch einen Unterhalt verdienen kann. Ich war Flüchtling, ihr werdet Flüchtling sein, mittellos. Ich bin zu alt, selbst wenn ich noch einen Mann finden würde und wir einen Sohn bekämen, wollt ihr so lange warten, bis der Sohn im heiratsfähigen Alter ist. Kehrt um zu euren Familien. Die drei Frauen können frei entscheiden. Naomi geht nach Bethlehem, Orpa küsst ihre Schwiegermutter, sie verabschieden sich unter Tränen, sie geht zurück zu ihrer Familie. Das wird nicht kritisiert, überhaupt nicht, das ist ihre Entscheidung, das ist völlig in Ordnung. Sie geht zurück nach Moab, um dort ihre Zukunft zu finden. Ruth bleibt, Ruth geht mit. Ruth hängt sich an ihre Schwiegermutter. Als mittelloser Flüchtling geht sie mit nach Bethlehem. Und dann kommt von dieser Frau die vielleicht allerschönste Liebeserklärung oder eine der allerschönsten Liebeserklärungen überhaupt. Sie schwört ihrer Schwiegermutter die Treue. Sie bindet sich ganz fest, bis der Tod uns scheidet, könnte man sagen, an ihre Schwiegermutter, auf Gedeih und Verderb. Sie sieht Naomi oder Mara an und sagt: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Ruth schwört ihrer Schwiegermutter Treue aus völlig freien Stücken. Sie bindet sich an die Schwiegermutter und an ihren Gott. Sie trifft eine Entscheidung, dass ihr Gott jetzt auch der Gott von Ruth sein soll. Wir wissen nicht, was hat sie vorher mitbekommen. Wie haben die ihren Glauben da gelebt in Moab? Das wissen wir nicht. Jetzt entscheidet sie sich für diesen Gott. Wir wissen nicht, ob sie schon nahe dran war, ob sie vielleicht schon mal mit dem Gedanken gespielt hat. Auf jeden Fall jetzt, wo sie ihre Heimat verlässt, da sagt sie ihrer Schwiegermutter zu, wir gehen gemeinsam. Wir gehen gemeinsam in eine ungewisse Zukunft. Und wir gehen in einem Glauben, unter dem Segen eines Gottes, dahin, wo er uns jetzt hinführt. Ich entscheide mich für dich und für deinen Gott. Dieses Versprechen kann man sehr schön auch als Trauversprechen nehmen. Tatsächlich findet es sich auch in einem Trauformular. Da sagen Frau und Mann es sich gegenseitig zu. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk, deine Familie ist meine Familie, könnte man sagen. Dein Gott ist mein Gott. Wir glauben gemeinsam an den gleichen Gott, das ist unser Herr. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Letzten Sommer habe ich tatsächlich ein Paar getraut, die diesen Vers ausgesucht haben für sich selber als Trauspruch. Wir gehen gemeinsam in ein Leben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir haben den gleichen Gott. Wir gehen über die Grenze. Wir gehen nach Juda. Wir gehen in die Fremde. Dazu kommt, dass das hebräische Wort, das hier die Ruth verwendet, was im Text steht, das wird auch verwendet in Trauversprechen. Das heißt Davak, dieses hebräische Wort. Hier heißt es, ich will mit dir gehen, Davak. Und in der Schöpfungsgeschichte kommt dieses Wort vor, da wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und da ist das Wort Davak, an ihr kleben, könnte man sagen. Eins werden mit ihr aus freien Stücken. Interessanterweise im Alten Testament, der Mann verlässt die Eltern und geht mit der Frau. So geht Ruth hier mit der Schwiegermutter, verlässt die Familie und hängt sich an sie. Ich will kurz erzählen, wie es weitergeht. Sie kommen nach Bethlehem. Ruth unterhält die beiden davon, dass sie Nachlese hält. Das ist üblich damals erlaubt. Es steht so im Gesetz, dass das, was auf den Feldern liegen bleibt, können sich Arme, Witwen, Fremde aufsammeln, um selber etwas zu essen zu haben. Ein Landbesitzer namens Boas wird aufmerksam auf diese Frau, erkundigt sich nach ihr, hört von ihrer Treue zu ihrer Schwiegermutter, ist beeindruckt von ihr. Er sagt den Arbeitern, sie sollen ruhig ein bisschen mehr liegen lassen und sie sollen sie schützen vor anderen, die ihr vielleicht dieses Recht wegnehmen wollen. Sie sollen ja auch Wasser abgeben, wenn sie selber trinken, die Arbeiter, dass Ruth auch etwas zu trinken bekommt. Naomi bekommt mit, dass dieser Mann ein Verwandter ist. Und ab da hat diese Frau einen Plan für ihre Schwiegertochter. Sie will Ruth und Boas zusammenbringen. Was spricht dafür? Einerseits gab es damals die Levirats-Ehe, die Schwagerehe. Der Hintergrund ist folgender: Wenn ein Mann stirbt, aber hat noch keine Kinder, dann soll ein Verwandter diese Frau heiraten und sozusagen für den Verstorbenen noch ein Kind zeugen. So wichtig war es damals, für uns kaum nachvollziehbar, aber das war ein großer Teil des Lebens, ein Sinn des Lebens, Kinder zu bekommen. Wenn ein Mann stirbt ohne Kinder, das ist ungeheuerlich, da kann oder soll ein Verwandter die Frau heiraten, um ein Kind zu zeugen. Und eine zweite Sache kommt dazu, es gab noch ein anderes Rechtskonstrukt, nämlich wenn ein Jude mittellos wird, Land verliert, zum Sklaven wird, aus Schuld oder weil er Misswirtschaft getrieben hat, völlig egal, dann soll oder kann ein Verwandter ihn erlösen, ihn loskaufen. Er muss dann das Geld zahlen, was der Mann schuldig geworden ist, der zum Sklaven geworden ist, und kauft ihn frei. Und das nannte man Erlösen. Und einen solchen Verwandten nannte man Löser oder wir würden sagen Erlöser. Also ein Erlöser ist jemand, Der zahlt die Schulden von einem anderen, tritt auf als naher Verwandter und der andere kann frei leben. Ich kürze weiterhin Details, erzähle nochmal, wie es weitergeht. Im Buch Ruth können wir dann lesen, wie die beiden sich näher kommen. Boas imponiert die Treue dieser Frau und schließlich legt sich Ruth frisch gewaschen und wohlduftend, so hat es ihr die Naomi empfohlen, mach dich richtig schön, creme dich ein mit duftenden Ölen und Salben. Schließlich legt sich Ruth draußen auf der Tenne neben Boas am Abend oder in der Nacht. Das ist wie ein Heiratsantrag. Sie bietet sich ihm an als Frau. Sie bittet ihn, nimm mich als Frau. Und sie sagt zu Boas, breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser, der Erlöser. Decke mich zu mit deinem Mantel, das ist deine Pflicht, das ist dein Recht. Niemand hat sonst diese Möglichkeit und Verantwortung wie du, mich zur Frau zu nehmen. Happy End, eine schöne Geschichte. Der Abspann könnte laufen, Regie, Film, Kamera, aber Gott hat Großes mit dieser Familie vor. Ruth und Boas bekommen einen Sohn, der heißt Obed. Obed ist der Vater von Isai. Isai ist der Vater von König David. König David wird gesagt, aus dir, aus deinen Nachkommen einmal soll es einen geben, der ist der Christus, der Messias, der Erlöser der Welt. In Bethlehem wird Jesus geboren, 1000 Jahre später. Matthäus schreibt den Stammbaum auf von Jesus und in dem Stammbaum von Jesus finden wir den König David. Aber wir finden auch Ruth, eine Moabiterin, eine Araberin, eine Heidin, die sich zu dem Gott Israels bekehrt hat. Warum steht diese Frauengeschichte in der Bibel? Da wird kein großes Wunder erzählt, irgendeine Heilung oder so etwas. Da teilt sich kein Meer. Da gibt es keine großen Helden, keinen König, keine Propheten. Eine Familiengeschichte, wie ein Roman. Eine Geschichte von ein paar Frauen. Eine Geschichte davon, wie ernst und grausam das Leben zuschlagen kann. Eine Geschichte davon, wie Menschen zusammenhalten können. Wie vielleicht auch Menschen durch Leid zusammengebunden werden. Eine Geschichte von Trauer. Wie schlimm das Leben sein kann. Eine Geschichte einer Frau, die bitter ist, aber die geliebt wird von ihrer Schwiegertochter. Und auch für Naomi gehen neue Türen im Leben auf, weil die Schwiegertochter sie liebt und sie nicht aufgibt. Eine Geschichte, wie schlau und weitsichtig die Frauen sein können, Naomi und Ruth, die Tenne als Heiratsmagd sozusagen. Die wohlriechende Frau bringt die Wende. Das Buch Ruth ist eine Geschichte voller Mitgefühl und Mitmenschlichkeit. Die Moabiter nehmen eine Flüchtlingsfamilie auf, eine kleine Heilsgeschichte zwischen zwei verfeindeten Völkern. Ruth bindet sich ganz freiwillig an Naomi, Boas wird auf diese Frau aufmerksam. Es ist eine Geschichte, wie gut Menschen zueinander sein können, wie barmherzig. Hannah findet Heimat, zunächst in der Fremde. Ist aber auch eine Geschichte von Aufbruch, von Entscheidungen, die man im Leben irgendwann treffen muss. Wo wohne ich? Wo bleibe ich? Wie geht's weiter? Wie geht's in meinem Alter weiter? Naomi muss sich entscheiden, im Alter noch einmal neu Heimat finden, noch einmal umziehen, nicht da bleiben, wo ich jetzt bin. Da habe ich die Perspektive nicht. Wir haben tatsächlich in unserer Gemeinde gerade ein Ehepaar, beide über 60, die mit ihrer Mutter nach Norddeutschland ziehen wollen. Kassel verlassen, weil da ihre Perspektive ist. Eine Geschichte vom Aufbruch, den Gott segnet. Orpah hat sich entschieden, in einem vertrauteren Rahmen zu bleiben, keine großen Abenteuer im Leben zu haben. Allerdings hat sie dann auch keinen Anteil an dieser großen Geschichte Gottes mit der Familie. Und Ruth trifft ihre Entscheidung für Gott und für Naomi, für Gott und für Naomi, für ungewohnte Wege. Sie will sich von ihrer Liebe leiten lassen. Viele Generationen von jüdischen Frauen haben diese Geschichte als Ermutigung gelesen, für ihr Leben, für ihr Leid, für Lebensführungen, vielleicht Entscheidungen, die sie zu treffen hatten. Und eine Moabiterin, eine Heidin, eine Frau von nebenan, aus dem anderen Volk, spielt die Hauptrolle. Juden und Christen finden in diesem Buch ihre Wurzeln. Wo finden wir uns in dieser Geschichte? Ich möchte einmal so schließen, möchte Sie fragen, kommen Sie auch irgendwo in dieser Geschichte vor? Wenn ja, in welcher Rolle, in welcher Position? Haben Sie auch Hunger und müssten vielleicht mal die Lebensumstände wechseln, um satt zu werden? Müssen Sie Altgewohntes aufgeben? Oder sind Sie irgendwo in der Fremde angekommen, nach Kassel gezogen, nach Norddeutschland, nach Bayern, wo immer auch hin, und Sie müssen in der Fremde ankommen? Oder vielleicht sind Sie eine Moabiterin oder ein Moabiter, jemand, der Fremde aufnimmt, der einfach sieht, dass Menschen in Not sind und sie selbstverständlich aufnimmt. Vielleicht bist du jemand in Trauer, sind Sie jemand, der trauert, dem das Leben böse mitgespielt hat? Drohen Sie bitter zu werden, keine Hoffnung mehr zu haben im Leben, nur das Negative noch zu sehen? Vielleicht sind Sie auch Ruth, ein Mensch, eine Frau, die sich bindet an jemand anderen und sagt, ich bin treu zu dir, bis der Tod uns scheidet. Vielleicht die Schwiegermutter, der Schwiegervater, der eigene Vater, vielleicht die Schwester, ein Neffe, eine Nichte, ein Arbeitskollege. Und Sie sagen, für diesen Menschen mache ich mich verantwortlich und nicht nur für eine kurze Strecke. Oder vielleicht auch sind Sie Boas, jemand, der Einfluss hat, der aufmerksam wird auf andere Menschen und der dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Ich weiß nicht, wie Sie diese Geschichte gehört haben heute und an welcher Stelle sie vorkam. Ich glaube, was für uns alle gilt, ist, Gott liebt uns, hungrig, als Menschen, die Heimat suchen oder als Menschen, die eine Hochzeit feiern wollen. Gott sieht uns, er vergisst uns nicht. Das zweite, Gott führt uns, er segnet uns, auch in den Entscheidungen, die wir mit ihm, vor ihm treffen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Er segnet uns. Und Gott kann Großes in unser Leben legen, Ewiges. Ich glaube, wenn Gott in unser Leben kommt, dann kommt bei jedem von uns Großes ins Leben. Amen.
Schöpfer und Herr dieser Welt, du stehst zu mir, niemand kann mich
Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Wenn Sie möchten, stehen Sie gerne mit dazu auf. Herr, ich bitte dich, segne du die, die Hunger haben. Ich bitte dich, Herr, segne du die, die Heimat suchen. Ich bitte dich, Herr, segne die, die bitter geworden sind oder drohen, bitter zu werden. Herr, ich bitte dich, segne du die, die Möglichkeiten haben, sich über andere zu erbarmen, Lebensumstände so zu verändern, dass Menschen satt werden, fröhlich werden, Halt im Leben haben. Herr, und so stehen wir jetzt vor dir. Gott, der Herr, er lässt sein Angesicht freundlich über dir leuchten. Er ist dir gnädig und er gibt dir seinen Frieden. Amen.